Ja, das Muster, was er damals drauf hatte, war Saufen, Schnuppen. Zum Pennen hat er sich Tavor oder sonst irgendwas reingepfiffen. Und diese Wechselwirkung ist halt brandgefährlich.
Da hat der Arzt auch gesagt, es hängt am seidenen Faden und so. Erstmal keinen Alkohol mehr, keinen Drogen, nichts mehr, gar nichts.
Nee, ich werde nicht alt. Ich werde nicht alt. Nach dem Motto, ich werde auch früh sterben. Also gebe ich's mir.
Sein Leben hängt an einem seidenen Faden.
Jetzt rächt sich Marc Spoons krasser Lebenswandel.
Ich bin Anne Karolczak, aka Pretty Pink.
Und ich bin Felix Leibelt.
Ihr hört Rest in Excess, das kurze Leben der Techno-Legende Marc Spoon.
Folge 5 von 5.
Alles wird gut, oder?
Ist ja leider nur eine rhetorische Frage, ne? Denn wir wissen ja, wie es tatsächlich ausgeht.
Nämlich nicht gut. In den letzten Folgen ist klar, seit Anfang der 2000er geht es für Marc ganz schön bergab.
Aber noch gibt es auch regelmäßig Highlight-Momente für ihn. Auf der Love Parade würde ich auch umsonst auflegen, hat Marc Spoon mal in einem Interview gesagt.
Immer ein super Happening. Ich habe auch das Glück irgendwie, oder sogar die Ehre, kann man schon sagen, immer auf der Abschlussumgebung aufzulegen, die da auch auf dem Stern stattfindet, obendrauf. Und spielst halt für 1 Million Leute. Ich weiß nicht, wie oft Mick Jagger das schon gemacht hat oder so. Und es kickt halt. Und ist ein Ding, das du auch von Anfang bis Ende durchziehst. Also es geht um 12 oder 13 Uhr los bis abends um 11, 12.
Das gibt sicher einen Riesenkick, wenn du auf der Bühne an der Siegessäule in Berlin stehst und über dieses Meer von Menschen blickst, die alle zu deiner Musik tanzen.
Auf jeden Fall. Dieses Gefühl lässt sich eigentlich gar nicht richtig in Worte fassen. Das ist Wahnsinn. Ich habe zwar noch nie an der Siegessäule in Berlin aufgelegt, aber schon beim Tomorrowland auf dem Mainstage, und das ist ein bisschen vergleichbar, da sind 80.000 Leute vor einem. Und da weiß man ab 1.000 Leuten eh nicht mehr, wie viel Masse das ist. Aber das ist einfach ein super Gefühl, wenn die Leute alle zu deiner Musik tanzen.
Und wenn du dann auch noch deinen eigenen Song auflegst und die Leute den abfeiern, dann ist es sicher noch geiler. Kann aber auch schief gehen, vor allem wenn der Song ziemlich poppig ist. Can you see the morning? 2001 veröffentlichen Jam & Spoon Be Angeled. Ein ungewöhnlicher Song für Jamel Ma und Marc Spoon. Weniger Dance-Sound, dafür mehr Singer-Songwriter-Vibes. Gesungen von Ray Garvey, der kurz davor mit Supergirl richtig durchgestartet ist.
Der Titel hat extrem hohe Akzeptanz gefunden auf der Love Parade. Als meine hochgepriesenen Kollegen von Wespen über Paul van Dyk bis sonst jemand gesehen haben, dass ich mit der Platte diese Treppe hochgehe. Da waren 1 Million Menschen damals da. Haben die alle gesagt, jetzt macht er einen Fehler seines Lebens. Ja. Und ich habe damit angefangen. Wir haben extra nochmal so ein Intro gemacht noch. So ein 2 Minuten Ambient-mäßiges Intro und fängt die Nummer an. Und es war die einzige Nummer, die auf diese Love Rate richtig gezündet hat.
Es ist der letzte große Love Parade-Moment für Marc Spoon. Danach wird er dort nie wieder auflegen. Sag mal, Anne, hättest du dich getraut, Be Angeled auf der Love Parade aufzulegen?
Auf jeden Fall. Es war ja gerade sein Track. Er stand voll dahinter. Und das wäre bei mir genauso. Wenn man aus dem Studio kommt und man ist total hyped über seinen Sound, den man gerade kreiert hat, dann möchte man den natürlich auch der Welt präsentieren. Und ich glaube, ich hätte das auch gemacht. Ich denke mal, die Leute zerdenken das nicht so wie wir Künstler selber. Die saugen das viel mehr auf. Und sie haben natürlich auch ihn als ihre Ikone total gefeiert. Ich glaube, der hätte alles spielen können.
Ja, und ich glaube, er hat sich in dieser Rolle auch gesehen. Und wenn jetzt die Leute keinen Bock drauf gehabt hätten, dann hätte er halt gesagt, die Leute haben es nicht kapiert. Also dann ist das so ein Statement in dem Moment. Und auf der anderen Seite brauchen wir jetzt ja auch nicht so tun, als sei die Love Parade irgendwie so eine Underground-Veranstaltung. Also so gerade spätestens Anfang der 2000er, eigentlich schon auch 2, 3 Jahre zuvor, war das ja eigentlich purer Kommerz, oder?
Das war komplett gemischtes Publikum, aber das war ja auch gerade der Charme.
Wie siehst du das denn generell? So kleiner Club versus Riesen-Events wie Tomorrowland und Love Parade oder World Club Dome.
Also ich liebe beides. Das heißt, der kleine, schwitzige Club, wo die Leute ganz nah an dir dran stehen, ist natürlich auch der total geile Vibe. aber auch diese Riesenevents, das ist ja für die Leute toll. Ich meine, ich kaufe ein Ticket oder einen Wochenendpass und sehe da so viele Künstler, die schafft ja einen Club gar nicht zu buchen über das Jahr. Oder
das
auch
stimmt, ja,
finanziell sich nicht zu leisten, wenn man jetzt an große DJ-Größen wie David Guetta oder sowas denkt, kann man die ja als kleiner Club gar nicht einladen, weil man die Gagen gar nicht bezahlen kann. Und das ist ja durch diese Festivals möglich. Ich finde das eigentlich eine ganz tolle Sache. Und natürlich auch, dass die Festivals verschiedene Musikgenres abdecken. Klar, irgendwie elektronisch, es gibt aber auch so Hybriden, wie zum Beispiel Lollapalooza, die quasi auch Popmusik mitmachen und haben auch einen elektronischen Floor. Also man bietet den Leuten einfach auch viel mehr Auswahl. Und natürlich ist es kommerziell und am Ende möchte jeder Geld verdienen.
Dann sagen wir mal, Kommerzialisierung ist eine von mehreren Herausforderungen, mit denen die Love Parade im Jahr 2001 zu kämpfen hat. Anderes Problem, zum ersten Mal müssen die Veranstalter sich auch an den Kosten für die Müllbeseitigung beteiligen. Die Love Parade war ja bisher immer als Demonstration durchgegangen, jetzt nicht mehr. Und unter anderem deshalb steht am Ende ein Defizit von 1,5 Millionen Euro. Aber viele DJs haben sowieso das Gefühl, dass der Spirit der Love Parade inzwischen verloren gegangen ist.
Irgendwann wurde es mir zu kommerziell. Da war auf einmal dann Gotthilf Fischer auf dem Wagen und dann wurde ein Porno auf dem anderen Wagen gedreht. Und das hat mir irgendwie gedacht, oh nee, also das ist jetzt mal, oder RTL. Ich musste ja einmal auf dem Big Brother Wagen unten drunter auflegen. Der Kai Trassett, Miss Shiva, ich und wer ist da noch? Und keiner hat uns gesehen. Wir waren dann so eingekesselt. Oben drüber dann die Big Brother, ich würde sagen Darsteller, oben drauf und bejubelt. Und ich bin dann beim Set. Ich habe, oh, ich muss hier runter.
Oh nee, ich muss hier runter. Oh ja, das kann ich verstehen. Dass Thaler da einfach keine Lust drauf hatte.
Total. 2001 ist die letzte Love Parade, bevor ein einschneidendes Ereignis die Welt grundlegend verändert. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ist die Stimmung plötzlich eine andere. Die Zeit der unbeschwerten 90er, die schier endlose Feierei, ist vorbei, erinnert sich Alex Azari.
Das war weg, ja, so dieser Friede, Freude, Eierkuchen, Love, Peace, Unity und andere Sachen, die man da so im Kopf hatte. Ja, wir haben wirklich gedacht, wir verändern die Welt. Ja, wir haben wirklich so die Zukunft in den rosigsten Ausblicken gesehen sozusagen und haben eigentlich gedacht, so alles wird positiv, alles wird gut. Und es ist ja genau das Gegenteil passiert, wo sich viele Träume als Luftblasen erwiesen haben. Und das Ganze doch in eine andere Richtung gegangen ist und nicht das geliefert hat, was wir uns alle auch von den 2000er Jahren versprochen hat.
Auch für Mark Spoon läuft es nicht gut. Die große Zeit des Techno ist vorbei. Mark Spoon wird immer weniger für DJ-Gigs gebucht. Auch, weil er sich's mit vielen Clubs verscherzt hat. Ehrlich gesagt kein Wunder bei all dem, was er sich so geleistet hat.
Ja, so langsam fallen ihm seine Star-Allüren auf die Füße. Er hat einfach keine Lust. Und wenn das natürlich der Clubbesitzer oder der Eventveranstalter merkt, dass der DJ diesen Fun, den er ja den Leuten verkaufen möchte, nicht mehr rüberbringt oder auch seine Launen nicht hinter Berg halten kann, Meinungen äußert, die vielleicht nicht gewünscht sind, sich aufführt wie der Star, dann will einfach keiner mehr mit einem arbeiten. Das kann ich komplett nachvollziehen, weil man ja im gewissen Sinne auch irgendwie ein Dienstleister ist.
Und das war er wirklich gar nicht, ja. Das ist aber nicht alles. Auch seine Gesundheit macht Markus immer mehr Probleme. Mittlerweile hat er eine chronische Gastritis und ein Magengeschwür. Magentabletten schluckt er wie andere Smarties, dazu Whisky und jede Menge Kokain. Sein Arzt schlägt Alarm. Jam & Spoon Manager Matthias Krein ist bei einem Termin dabei.
Da hat der Arzt gesagt, es hängt am seidenen Faden und so. Erstmal keinen Alkohol mehr, keinen Drogen, nichts mehr, gar nichts. Und da ist er dann mit mir raus. Da sag ich, Markus, du hast gehört irgendwie. Das ist am seidenen Faden. Ja? Einen Magendurchbruch überlebt man meistens nicht. Vom anderen Organ Versagen damals hat er auch schon gesprochen. Und da habe ich gesagt, du darfst nie mehr in deinem Leben Alkohol trinken. Und da schreit er mich an und sagt, das hat er gar nicht gesagt. Für 3 Monate hat er gesagt, für 3 Monate. Er hat es dann auch nicht wahrhaben wollen irgendwie. Und das war eigentlich tragisch.
Dabei sind die Anzeichen mehr als deutlich. Immer öfter Aussetzer, der Körper macht nicht mehr mit. Mark Spoon kann nicht mehr. Er muss DJ-Gigs absagen. Manchmal bricht er plötzlich einfach zusammen. Seine Freunde versuchen auf ihn einzuwirken, dass er jetzt schleunigst was ändert. Und sie versuchen, so gut wie möglich auf ihn aufzupassen. Sein langjähriger Freund Matthias Martinson hat sein Büro direkt gegenüber von Markus' Wohnung und findet ihn einmal bewusstlos auf seinem Bett.
Ja, das Muster, was er damals drauf hatte, war, dass er zum Einschlafen Schlaftabletten genommen hat, und zwar heftige. Und das dann in der Regel auf Alkohol. Und ich habe natürlich immer nach ihm geguckt. Ja. Jeden Tag war ich im Büro und habe ja gesehen, wenn ein Auto da war oder in der Mittagspause bin ich mal rüber. Ja, und das war so ein Ereignis. Ja. Hast du gesehen, hat er da gelegen. Und ich wusste natürlich, kannte dieses Muster, ja, aber da war es knapp.
Noch ein Schnaps, dann wäre es vorbei gewesen, sagt der Notarzt.
Das ist ja auch die Gefahr, also dass du im Schlaf stirbst. Ja, also dass das Herz es nicht mehr schafft, du kriegst einen Herzschlag und merkst, also schläfst weiter. Ja. Wir reden ja dann auch von Promillezahlen. Ich meine, das war ja nun kein kleiner Mann. Ja, ja, also der hat schon heftig getrunken dann auch. Ja.
Der Zug hat keine Bremsen, Spoon. Alkoholkonsum, Drogenkonsum in dem Übermaß und natürlich auch über diese vielen Jahre hinweg, das kann schon ganz schön am Körper zerren.
Als ob das nicht schon genug Probleme wären, meldet sich auch noch das Finanzamt und will Geld. Viel Geld. Steuererklärungen hat Markus schon seit Jahren keine mehr abgegeben, die Briefe vom Finanzamt einfach weggeschmissen. Jetzt wird es finanziell richtig eng.
Hier kriegst du wieder Mahnung. Ja, da kommt die Steuer. Da klappt die Bucherei nicht mehr. Du kommst hier nicht mehr voran. Du weißt nicht, wie du die Miete zahlen sollst. Du weißt, mit GEMA dauert's noch. Du hast dir schon hier geliehen, du hast dir da geliehen. Weißt du, diese Eskalationsstufe, die dann... Und das löst dann auch Depression aus. Ja, und das hat er zwar nie zugegeben, aber er hat es Langeweile genannt. Aber ich sage, das macht dann auch depressiv.
Mark Spoon. Der Mann, der vorher mit Geld nur so um sich geworfen hat, ist plötzlich pleite und hat jede Menge Schulden. Er muss aus seinem schicken Loft in eine kleinere Wohnung ziehen. Und es kommt inzwischen auch vor, dass er selber in Clubs anruft und fragt, ob er dort nicht mal auflegen könnte für 500 oder 1000 Euro.
Das ist natürlich hart für ihn. Ich meine, 500 oder 1000 Euro sind ja viel, viel Geld. Aber im Gegensatz zu dem, was er ja vorher verdient hat, ist das für ihn ein ganz schöner Abstieg.
Das eine ist jetzt die Kohle, die nicht mehr da ist. Das andere ist der Applaus, der auf einmal weg ist.
Das stimmt. Für Künstler oder generell Personen des öffentlichen Lebens ist es wirklich schlimm, wenn dann einfach sowas aufhört. Und man sieht das ja auch an Künstlern, die zum Beispiel nie aufhören, die immer weitermachen.
Da gibt es viele von, ja.
Genau, da sagt man ja, Mensch, die machen das, weil sie den Applaus sonst vermissen. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass man dann in ein wirkliches Loch fällt, wenn man das einfach nicht mehr hat.
Der Fall ist tief. Von so einem High-Life-Leben mit alles geht, ja, alles, was ich anfasse, funktioniert. Und auf einmal fällst du in so ein Leben und steht auf einmal der Finanzbeamte vor der Tür, ja, und will irgendwas fänden.
Oh je, das hört sich schon dramatisch an. Und hat man aber auch schon oft gehört von Künstlern, dass das schwierig ist, da die Finanzen beisammen zu halten. Und Marc war ja ein sehr spendabler Typ. Er hat ja immer seine Freunde eingeladen, hat denen auch teure Geschenke gemacht. Und das Geld sehr leicht ausgegeben.
Wir können, glaube ich, zusammenfassen, bei ihm ging eigentlich immer mehr raus, als reinging. Aber irgendwann rächt sich's dann halt.
Ja, die Steuer muss man sich zurücklegen. Und das machen ja viele Selbstständige auch nicht. Die sehen Summe X reinkommen und geben dann alles aus. Ist ja natürlich auch klar, weil du denkst, ach, das ist mein Geld. Aber nein, du musst ja im Grunde schon 50% weglegen, wenn man das abrechnet am Ende des Jahres. Und das fällt den meisten auf die Füße.
Und das hätte Mark Spoon mal machen sollen. Also mir hat sein Manager Matthias Krein auch erzählt, der ja nicht sein Finanzberater war, ne, ausdrücklich nicht, sondern das hat Mark Spoon wirklich alles selber gemanagt, also offiziell. Denn er hat ab und an mal gesagt, ich bin heute zu spät gekommen, weil ich noch beim Steuerberater war. Aber er war natürlich nie beim Steuerberater, aber er hat es halt immer gesagt, weil er wusste, die Leute hören es gern. Und jetzt ist das Erwachen natürlich brutal. Er, der große Star-DJ, der Rockstar, der immer das Beste gewohnt war und nie aufs Geld geguckt hat, muss plötzlich kleine Brötchen backen. Fragt nach Gigs und leiht sich Geld von seinen Freunden wie Michi Beck von den Fantas.
Es war da auch dann ein bisschen give it back, ne? Wenn jemand immer so großzügig war und dann ins Straucheln kommt und es einem selber gut geht, dann haben, glaube ich, viele seiner Freunde ihm einfach auch Geld gegeben. Also es war auch nicht, ich möchte mich da nicht größer darstellen, also es war mal, ein paar hundert Euro. Aber es hat sich halt komisch angefühlt, ne? Aber ich habe es gerne gemacht, aber es war auch gleichzeitig traurig, dass man es machen musste.
Die ganze Situation macht Markus fertig und er reagiert fatal. Er versucht der Lage mit Hilfe von Alkohol, Schlafmitteln und Drogen zu entkommen.
Dann greifst du halt wieder zu diesen Mustern, ne? Flucht, Betäubung, sonst irgendwas. Und das siehst du auch als Freund draußen. Ja, also wir haben natürlich da auch viel auf ihn eingewirkt und geholfen, wo es ging.
Mark Spoon weiß, er muss raus aus dem Teufelskreis in Frankfurt, die festgefahrenen Wege verlassen. Sein alter Freund Markus Hollmann hat die Idee, ihn zu sich nach Berlin zu holen.
Die finanzielle Situation war nicht besonders rosig, die gesundheitliche Situation auch nicht. Daraufhin habe ich versucht, ihn mal nach Berlin zu holen, um zu gucken, ob man hier nicht so ein Reset machen kann. Raus aus den alten Strukturen, aus den alten Klicken. Und dann haben wir ihm bei uns im Büro einen Raum gegeben, dass er auch tagsüber einen Anlaufpunkt hatte, haben eine Wohnung für ihn gefunden und eine sehr schöne, auch bezahlbare. Also auch in Berlin waren natürlich auch die Preise zu dem Zeitpunkt auch ganz andere als in Frankfurt. Ja. Also für die gleiche Größe hast du ein Drittel des Preises bezahlt. Ja. So dass es trotzdem noch Löffel repräsentativ war, gleichzeitig aber eben deutlich günstiger. Man konnte dann im normalen Gespräch mit ihm auch mal darauf verweisen, dass man jetzt vielleicht auch nicht jeden Tag essen gehen muss. Ja, also nicht frühstücken und nochmal essen, sondern man könnte sich ja unter Umständen auch mal den Kühlschrank voll machen. Ja.
Es scheint wieder etwas bergauf zu gehen. Der Umzug nach Berlin tut Markus gut. Er ist raus aus seinem alten Umfeld, treibt sich nicht mehr so viel im Nachtleben rum und nimmt weniger Drogen. Aber seine Steuerschulden sind erdrückend. Er ruft seinen Manager Matthias Krein an und bittet um einen Vorschuss. Mal wieder.
Es war nicht lustig. Er kam wieder und brauchte einen Vorschuss vom Vorschuss vom Vorschuss. Und wir haben gesagt, nein, Schluss, aus. Geht einfach nicht mehr, Markus. Es muss auch aufhören. Es geht nicht, dass du alles rausschmeißt. Oder es geht einfach nicht mehr. Weil es teilweise so viel Geld waren, sechsstellige Abrechnungen irgendwie. Und das zweimal im Jahr. Und es war dann alles weg. Markus, es wird erst Geld ausgegeben, wenn es da ist und nicht vorher. Wir sind keine Bank, wir sind eine Musikproduktionsfirma, es geht nicht. Das habe ich ihm x-mal gesagt und dann hat er irgendwann mal hat er gesagt, aber du musst es machen. Mir macht's keiner, ansonsten bin ich weg.
Weg heißt, sonst muss er wegen seiner Steuerschulden in den Knast.
Oh je, Gefängnis, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als einfach nur kein Geld haben. Da weiß man schon, dass man ein Problem hat.
Und er hat wirklich ein sehr, sehr großes Problem. Ich merke in meinem Interview Matthias Krein an, dass ihm die Geschichte mit Markus nahe geht. Was für eine schwierige Situation das auch für ihn war.
Und da habe ich gesagt, Markus, ich sage dir jetzt gar nichts, ich bin stinksauer und lass mir das hier alles da. Ich rede mit denen, ich versuche das irgendwie zu setteln. Da ging es ja um Pfändung und sonst was alles irgendwie. Er hat uns dann das Ganze schriftlich vorgelegt. Und da habe ich gesagt, was sagt denn dein Steuerberater? Und er sagt, da kann man nichts mehr ändern dran.
Achtung, Spoiler, Mark Spoon landet nicht im Knast. Matthias Krein und Jamel Ma übernehmen zu Lasten ihrer gemeinsamen Firma einen hohen sechsstelligen Betrag an Steuerschulden. Markus hat riesiges Glück, dass er sich auf seine alten Freunde verlassen kann. Dabei hat er sich bei seiner Frankfurter Türsteherfreundin Iris Hightower schon Tipps für den schlimmsten Fall geholt, dass er wirklich ins Gefängnis muss. Weil Iris weiß Bescheid.
Ja, wir haben telefoniert, er hat mich angerufen, ne? Wollte so ein bisschen wissen, wie es da abläuft. Na ja, gut, das ist Bestechen, kannst vergessen. In Berlin ist auch was anderes als hier jetzt in Bräungesheim und Mädels ist auch anders als bei Jungs, aber aussuchen kannst du es dir definitiv nicht. Ja, und wenn du jetzt von Berlin nach Frankfurt, dann sag ich, ja, mach dich mal gespannt auf 4 Wochen Reisezeit. Ne? Gehst von einem Knast zum nächsten und ja, wie, fahre ich da nicht gleich nach Frankfurt? Ich sag, nee, fährst du nicht, nee. Das geht ja erstmal von einem, ist mal so ein paar Stunden Fahrt und dann gehst du da erstmal wieder ein paar Tage in den Knast, dann wirst du wieder abgeholt und dann geht's weiter, da bist du schon 2-3 Wochen unterwegs.
Dazu ist es ja zum Glück nicht gekommen.
Aber von dieser bedrohlichen Lage, da bekommt die Öffentlichkeit nichts mit?
Gar nichts. Die Fans können sich sogar über ein neues Album von Jam & Spoon freuen. Darauf wagen die beiden musikalische Experimente. Beautiful faces of beautiful lives. Love us for just one day. Das sind Jam & Spoon. Zusammen mit dem Sänger der 80s Rockband Simple Minds ist drauf auf ihrem letzten Album Trip-O-Matic Fairy Tales 3003. Erschienen 2004. Mark Spoons Bandkollege Jam Elmar erinnert sich mit gemischten Gefühlen an die Zeit.
Ja, also das war wirklich eine schwierige Zeit, weil es eigentlich mit der Dance-Musik vorbei war. Ja? Also diesen Commerz-Techno und so weiter, den wollte einfach niemand mehr hören oder Trance. Obwohl Trance da gerade zumindest auf den Raves sehr groß wurde. Ja, da kamen ja dann Armin van Buuren und Tiesto und so weiter. Das wurden dann richtige Superstars. Aber eigentlich war es zumindest in den Radios und verkaufstechnisch bei den Plattenfirmen vorbei. Es war Hip-Hop angesagt und es war gespielte Musik angesagt, also Bands. Ja. dann kam ja auch Juli und Silbermond und so weiter. Die haben dann ihren Auftritt gehabt und ihre Karriere. Und wir waren einfach abgemeldet. Das war das eine. Das andere war, dass wir auch eigentlich nicht wieder so ein Four-to-the-Floor-Album machen wollten. Wir wollten wirklich mehr in die Pop-Richtung gehen und Singer-Songwriter-mäßig anspruchsvolle Popmusik machen. Ich glaube, das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen, selbst wenn das Album vielleicht beim ersten Hören so ein bisschen unentschlossen wirkt. Ich muss sagen, ich höre das Album heute immer noch sehr, sehr gerne. Und es sind wunderschöne Songs drauf. Ich glaube, die Leute haben das aber einfach nicht kapiert oder haben sich nicht mehr dafür interessiert, weil einfach das eine andere Zeit war.
Für das Album arbeiten Jam & Spoon mit vielen verschiedenen, vor allem internationalen Sängerinnen und Sängern zusammen. Und mit dem Album führen sie den Weg fort, den sie 3 Jahre zuvor mit dem Hit Be Angel schon begonnen haben, finde ich. Anne, wie siehst du das? Wie findest du das Album?
Also ich finde das Album erstmal sehr gut. Das ist ja immer Geschmackssache, aber man merkt ganz genau, dass sie ihren Sound weiterentwickelt haben, dass sie natürlich grown up sind und natürlich auch diesen internationalen Schritt noch mehr fokussieren jetzt, gerade mit den vielen neuen Sängern, da noch mehr aus den Grenzen rausbrechen wollen. Und ja, ich finde es eine ganz tolle Varianz. Sie haben viele Clubhits drauf, aber auch viele Singles mit kommerzielleren Künstlern. Also ja, gut.
Also ich finde es auch gut. Ich finde auch gut, dass sie diese Experimente machen. Das haben sie ja bewusst getan. Ich finde aber ehrlich gesagt schon auch, dass man merkt, dass sie auf einer Reise sind und noch nicht ganz angekommen sind. Das ist sehr experimentell. Das haben sie immer gemacht. Muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Aber das Album ist nicht so erfolgreich, wird eher ein Flop und bei weitem nicht so ein Hit wie die Alben zuvor. Mit der Musik läuft es also nicht so richtig. Dafür hat Markus jetzt einen neuen Job an Land gezogen.
Bei der Premium Modemesse, das ist die größte Modemesse neben der Bread and Butter, die es damals gab, hier in Deutschland. Die Premium gibt es immer noch. Ja, so eine der Trendmessen in Berlin. Und da hat er einen Job.
Markus macht das Booking, das heißt, er bucht die Live-Acts und DJs für die Modemesse. Und das ist ein Job, der gut zu ihm passt, finde ich.
Das stimmt, connecten konnte er immer gut. Das hat man auch schon in den Anfängen bei Moses Pelham in den 80ern gemerkt.
Ja, und modeaffin ist er ja auch total. Das ist dann eben die andere Seite vom früheren Straßenjungen aus Sossenheim. Ne? Markus trägt gerne auch mal Anzüge und macht sich schick. Das haben uns seine Freunde und Freundinnen ja schon in Folge 4 erzählt. Und überhaupt kennt er sich richtig gut aus, weiß immer, was in Sachen Mode gerade angesagt ist.
Ja, das stimmt auch. Wenn ich daran denke, an das Viva-Bild, wo er da auf der Couch saß mit dem riesen Jimi Hendrix-Bild hinter sich. Die Wohnung war ja total top durchgestylt.
Und passend dazu jetzt auch den neuen Job bei der Modemesse. Auch privat läuft's immer besser bei Mark Spoon. Das Leben in Berlin tut ihm gut.
Also das Überholspur und links blinken und Lichthupe die ganze Zeit wurde dann, wir fahren jetzt mal ganz normal auf der Autobahn, ja.
Ein schönes Bild von Markus Hollmann, der ihn nach Berlin geholt hat und dort ein Auge auf ihn hat.
Da er gar nicht so viel im Nachtleben unterwegs war in Berlin und das Umfeld auch ein anderes Umfeld war, war das überhaupt nicht geprägt von irgendwelchen Alkohol- oder Drogenexzessen oder sowas. Wie hat er es immer gesagt? Ich hätte bitte gerne eine Apfelsaftschorle tief gespritzt. Ja, also mit wenig Apfelsaft. Das war so sein Lieblingsgetränk, weil so viel Säure hat sein Magen ja auch nicht mehr vertragen. Ne?
Und dann wird es noch besser. Markus lernt die Frau kennen, bei der alles anders sein könnte. Die Frau fürs Leben, Sinje. Seine beste Freundin Tamara erzählt mir von dem besonderen Moment, wo sie die beiden das erste Mal zusammen gesehen hat, in einem Restaurant in Frankfurt.
Du musst da unbedingt hinkommen und jetzt sofort, komm bitte dahin. Dann kam ich dahin und dann hat er da gesessen mit dieser entzückenden Sinje. Und dann hat er sie mir mit vollem Stolz vorgestellt. Die hat damals, glaube ich, für Wolfgang Job gearbeitet. Sie war, glaube ich, Assistentin sogar von Wolfgang Job. Und die Sinje ist ja auch so eine ganz tolle Frau. Und die beiden waren total verliebt. Also das war, ich kriege Gänsehaut, das war wirklich toll. Ne? Also da habe ich gedacht, so jetzt endlich, das ist sie jetzt. Und jetzt wird alles gut. Und ja. And if ever, ever I will fall in love, my butterfly.
Die Luft ist voller Schmetterlinge und Mark Spoon ist geradezu beflügelt von seiner neuen Liebe. Oder besser gesagt, Markus Löffel. Ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass wir zuletzt nur noch von Markus gesprochen haben? Denn er legt sein Superheldenkostüm Mark Spoon, seinen Schutzmantel, immer mehr ab und wird wieder Markus Löffel. Seine Freunde wie Matthias Martinsson atmen auf.
Wir waren ja alle froh und happy für ihn, dass er da die Kurve kriegt und haben uns eigentlich gefreut. Ja, jetzt brauchen wir den neuen Markus. Wir müssen jetzt den alten, das muss jetzt aufhören. Wir brauchen jetzt einen neuen.
Den Spruch hat Markus nicht so gerne gehört, erzählen mir andere Freunde. Aber Markus gibt sich Mühe. Und wenn's mal nicht klappt, sagt sein Freund Matthias Grein auch gerne mal zu ihm, schau mal auf deinen Hals. Da hat sich Max Buhn vor einer Weile sein auffälligstes Tattoo stechen lassen. Wir ernten, was wir säen, steht da in großen Buchstaben um seinen Hals. Eine Vorahnung oder doch eher eine Warnung für ihn?
Ja, Marks Tattoo war ja für Michi Beck von den Fanta 4 die Inspiration für seinen gleichnamigen Hit.
Ende November 2005 feiert Markus in Frankfurt seinen 39. Geburtstag. Niemand ahnt, dass es sein letzter ist. Er macht einen guten Eindruck, erinnern sich seine Freunde an den Abend. Vielleicht haben wir jetzt ja wirklich den neuen Markus, heißt es. Alle sind happy, die Zeichen stehen gut. Mitte Dezember fliegt Markus mit seiner großen Liebe Sinje nach Thailand auf die Insel Phuket. Markus liebt Thailand, hier hat er schon häufiger Urlaub gemacht. Dieses Mal folgte eine Einladung von seinem alten Kumpel Peter Fischer, mehr als 2 Jahrzehnte schillernder Präsident von Eintracht Frankfurt. Und er ist überrascht von dem neuen Markus.
Fassen wir das mal unter der Headline einfach zusammen. Ich verändere mein Leben.
Und tatsächlich, auf Phuket erlebt Peter Fischer einen ganz anderen Markus als all die Jahre zuvor. Einen, der auf seine Gesundheit achtet.
Wo gab es damals auf der Welt einen ungesünderen Menschen als Markus Buhn? Da hat er sicherlich Pole Position gehabt. Mit Gesundheit hatte der nichts zu tun. Und zwar überhaupt nichts. Keine Sekunde, keinen Atemzug. Und dort auf einmal, jetzt ist noch Thailand, also bling, 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 blong, blong Musik, sehr meditativ und Sonne, toll, Wasser, warm, prima, kriegst dein Essen vor den Arsch getragen an der Liege und isst da irgendeine Kokosnusssuppe und es war Mangozeit, immer die frischen Mangos und so, die gekühlten, die Slices und alles war, Markus, ich ändere mein Leben.
Eine der größten Veränderungen in Markus' Leben ist Sinje. Peter Fischer sieht es sofort nach der Ankunft auf Phuket. Seine neue Freundin tut Markus gut.
Eine Frau, die so behauptet, in der Max Buhn-Welt war oder was. Also überhaupt nicht. Und die beiden haben sich aber unglaublich gut auch verstanden. Also auch in der Gestik. Also man nimmt ja dann so Dinge auch wahr. Ja, also auch Händchen halten oder umarmen oder im Liegestuhl zu zweit sein. Also da gibt's einfach noch Bilder und so Momente, die man hat.
Alles scheint fast perfekt. Markus hat endlich das Glück gefunden. Und er will es festhalten. Sinje und Markus gehen gemeinsam auf Phuket den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung. Sie verloben sich. Sie planen eine gemeinsame Zukunft. Die beiden sprechen sogar über gemeinsame Kinder. Die Familie, die sich Markus immer gewünscht hat, könnte endlich Wirklichkeit werden. Anne, wir haben hier Fotos von den beiden, von Markus und Sinje in Thailand. Wie wirken die Bilder auf dich?
Also erstmal finde ich die Bilder super. Man kann sich das perfekte Urlaubsszenario vorstellen in Thailand am Strand und die beiden sitzen umschlungen dort, happy und ja, wirken total glücklich und harmonisch auf mich.
Brauchen gar keine Kohle, um glücklich zu sein.
Scheint so, dass Glück über Geld steht.
Am 26. Dezember 2005 legt Markus in Thailand ein letztes Mal auf. Für einen guten Zweck. Peter Fischer hat genau ein Jahr zuvor den Tsunami in Thailand überlebt. Er war Ersthelfer und hat seitdem diverse Hilfsprojekte gestartet, für die er Geld sammelt. Auch mit der Night of Hope zum ersten Jahrestag der Tsunami-Katastrophe am Strand von Phuket mit DJ Max Buhn.
Das letzte Lied, was er gespielt hat, war Under the Bridge, ja. Red Hot Chili Peppers. Sometimes I feel like I don't have a partner. Das als in seinem Beruf als DJ, ja, und in seiner Passion, das war, und er abgeschlossen, am nächsten Tag ging es zurück. Der Abend war dann noch lang, wir saßen noch lange am Strand zusammen. Lonely as I am, together
we cry. Am Neujahrstag 2006 sitzt Markus zusammen mit dem Frankfurter Künstler Mai Kuhlmann am Strand. Markus erzählt ihm von seinen neuen musikalischen Plänen. Er möchte ein Soloalbum machen und es New Love Including nennen. Mai Kuhlmann entwirft gleich das Cover.
Auf dem Cover sieht man Mark Spoon seitlich sitzen mit Sonnenbrille im Sonnenschein vom Phuket. Kuhn Spoon steht groß drunter. Und an der Seite rechts steht New. Und auf der linken Seite sieht man ganz kleinen Herz Including.
Der neue Markus. So nach dem Motto, viele halten mich für ein Arschloch und vielleicht habe ich mich auch oft genug so benommen. Aber ich will jetzt Liebe verbreiten. Das ist sein neues Ding. Das ist der neue Markus. Der neue Markus entdeckt die Liebe. Ziemlich eindeutig inspiriert von seinem neuen Glück, Sinje. Und jetzt der Gänsehaut- und Taschentuch-Moment. Am letzten Tag vor der Abreise macht Markus seiner Sinje am Strand von Phuket einen Heiratsantrag. Er war noch nie so glücklich, soll er gesagt haben.
Das ist wirklich schön. Kann man sich richtig vorstellen. Strand, Sonnenuntergang und dann Markus und Sinje im Glück.
Danach geht es zurück nach Deutschland, allerdings getrennt von Sinje. Markus hat für sich nämlich einen besonders billigen Flug gebucht. Kohle hatte ja immer noch keine. Deshalb hat er den billigsten Flug genommen, den er kriegen konnte.
Also der ist irgendwie, keine Ahnung, dreimal um die Welt geflogen, um nach Berlin zu kommen. Der musste also ständig umsteigen mit Airlines, die keiner von uns je gehört hat. Also grausam.
Insgesamt ist Mark Spoon wohl knapp 2 Tage unterwegs. Und das bei seiner Statur. Über 100 Kilo schwer, 1,90 Meter groß, eingepfercht in kleine, enge Sitze. Ein befreundeter Arzt warnt ihn, redet vor dem Flug noch auf ihn ein, dass er unbedingt etwas gegen die Gefahr einer Thrombose tun muss.
Denk dran, du mit deinen Knochen und diesen kleinen Sitze und du bist da ja ewigst unterwegs, bis du in Berlin bist. Blutverdünnung, du musst was machen, du kommst aus der Hitze und dann in Berlin sind es 9 Grad minus oder was weiß ich. Also das war wirklich mit Sorge auch vom Arzt vorgetragen, echt mit Sorge. Ja.
Aber all das gute Zureden bringt wohl leider nichts.
Also was wir dann mitbekommen haben, ist am Ende natürlich nicht zu beschwören. Also er hat sich nicht um irgendwie Medikamente bemüht, hat nichts gemacht.
Berlin, Kreuzberg, 11. Januar 2006. Es rührt sich nichts. Keine Reaktion bei der Adresse in der Dresdner Straße, wo Markus wohnt. Vor dem Hauseingang warten seine Verlobte Sinje und sein Freund Markus Hollmann. Sinje hat Markus seit dem vorigen Tag nicht erreicht. Die beiden machen sich Sorgen. Deshalb sind sie an diesem Mittwochvormittag zu seiner Wohnung gefahren.
Wir haben natürlich erstmal geklingelt unten und dann oben geklopft und gerufen. Das, was man macht, um sich morgens bemerkbar zu machen. Denn man will ja nicht bei jemandem in die Bude stürzen am frühen Morgen, wenn er schläft oder wenn er halbnackt aus der Dusche kommt. Aber da wir nichts gehört haben, sind wir dann rein mit dem Schlüssel von der Sinje. Sind in die Wohnung rein, die Licht durchflutet, Sonne durchflutet, die Sonne stand mit dem Baum davor im ersten Stock, ein großes Fenster, stand auf seinem Bett und er lag auf dem Bauch und sah eigentlich aus, als wenn er schlief. Aber als ich ihn dann anfasste, war halt seine Haut ganz kalt und dann hat man realisiert, dass er schon länger tot war. Was natürlich für Sinja auch ein extrem großer Schock war und bei mir ging das genau in die entgegengesetzte Richtung. Jemanden, den man so gut kennt, plötzlich tot vor sich liegen zu haben, in dem Augenblick durchströmt an so eine unwahrscheinliche Ruhe und Leere. Und mir war die Endlichkeit der Situation sehr bewusst und ich habe eher da gesessen und versucht, noch diesen Augenblick mit ihm zu teilen. Das war schon eine sehr eindringliche Erfahrung.
Die Nachricht von Markus' Tod verbreitet sich schnell.
Mark Spoon gestorben. Das Frankfurter Techno-Urgestein Mark Spoon alias Markus Löffel wurde heute tot in seiner Wohnung aufgefunden. Das meldete sein Plattenlabel soeben. Vermutlich starb der 39-Jährige an einem Herzinfarkt. Der Produzent und DJ feierte seit den frühen 90ern große Erfolge in der deutschen und europäischen Dance-Szene. Unter anderem arbeitete er mit Snap und entdeckte Dr. Alban.
Die Nachricht seines Todes haben wir im Fernsehen erfahren. Und hatten vorher keinerlei Ahnung, wie und was und wo. Das war für uns eine sehr, sehr schwere Zeit.
Die Eltern von Markus wollen ihren Sohn vor der Beerdigung noch einmal sehen. Zum letzten Mal lebend begegnet sind sie ihm 5 Jahre zuvor an Weihnachten. Davon hatten wir euch in Folge 4 erzählt. Das Verhältnis zwischen Markus und seiner Familie ist schon lange sehr distanziert. Jetzt müssen die Eltern endgültig Abschied nehmen von ihrem Sohn.
Vor der Einäscherung haben wir ihn nochmal aufbauen lassen und haben uns dann mit dem Management in Verbindung gesetzt. Und die haben uns dann zu dem Platz gebracht, dann, wo wir aufgebaut waren, und konnten uns dann von unserem Sohn nochmal verabschieden. Und dann waren wir auch nochmal, meine Frau und ich, in seiner Wohnung gewesen, die leider, wie soll ich das beschreiben, karg eingerichtet war. Ganz karg eingerichtet war. Ein großes Bett, einen großen Profiherd und einen richtigen amerikanischen Kühlschrank. Das weiß ich noch. Und überall haben Tabletten rumgelegen, weil er hat ja Magengeschwür gehabt. Ja? Und was für uns oder für mich noch in Erinnerung war, die Toilette war eine große Toilette und über den Pissoiren waren seine goldenen Platten gewesen und seine Auszeichnung. Und in dem Toilettenraum war noch ein Flippertisch. Ein Flipper war noch in dem Toilettenraum drin. Das weiß ich noch ganz genau.
Um die Todesursache von Markus Löffel ranken sich seitdem viele Spekulationen.
Eine Sache können wir gleich mal vorneweg sagen. Sein Körper war in keinem guten Zustand. Das wurde mir auch nochmal bestätigt. Und generell dieser Lifestyle, den er viele Jahre gepflegt hat, hinterlassen natürlich heftigste Spuren. Wir haben ja schon was davon gehört. Und jetzt war er natürlich auf dem Wege der Besserung, aber trotzdem noch lange, lange nicht so, dass man sagen könnte, sein Körper hätte sich wieder ordentlich erholt. Ich glaube, das muss man erstmal vorneweg sagen.
Ja, und eine Theorie war ja die Thrombose, glaube ich, nach diesem langen Flug.
Genau, da kämen dann die Beine eben zum Tragen und dass er eben keinen Blutverdünner genommen hat. Und dann kannst du eben eine Lungenembolie bekommen, die dann zum Herzstillstand führt. Wir wissen es aber nicht, denn es gab keine Obduktion. Es gab aber wohl eine Blutuntersuchung und da wurden wohl Schlaftabletten gefunden und Alkohol. Aber das war jetzt kein Selbstmord oder so, da sind sich auch alle sicher und das würde ja auch überhaupt nicht passen, sondern das hat er wohl häufiger gemacht. Wenn er nicht pennen konnte, hat er sich ordentlich Schlaftabletten reingehauen und die mit Alkohol runtergespült.
Das heißt, es bleibt also Spekulation.
Ja. Markus ist ja in Berlin gestorben, aber beerdigt werden soll er in seiner Heimatstadt. Nach der Einäscherung wird die Urne mit Markus Asche nach Frankfurt überführt.
Und dann war die Beerdigung hier auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt. Und es waren so viele da. Boah, who is who? Und da weiß ich auch noch genau, bei der Trauerfeier, die Musik, die da lief, Johnny Cash. Und da ging mir so das Herz auf, dass ich auch heute. Das hat so den Nerv getroffen. Ich kenne den Text jetzt nicht genau, aber Mark war eine verletzte Seele, ja, hurt. Und deswegen fand ich diesen Johnny Cash Song also genau das Passende.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real.
Und dann haben ein paar Freunde, wie auch der Stefan Weidner, der hat einen Ring reingetan ins Grab. Ich habe noch so einen kleinen Zettel geschrieben für ihn, so ein Abschiedsgedicht. Und dann wurden dann so blöde Sachen behauptet, wie wir hätten ihm Kokspäckchen ins Grab gelegt und so Quatsch. Also totaler Blödsinn.
Es waren viele Leute da und das ist natürlich auch eine schöne Sache für ihn gewesen. Oder es spricht für ihn. Man hat ihn geschätzt, man hat ihn gemocht.
Ja.
Ich denke ja nur zurück an unsere Folge 1, wo der O-Ton kam, dass er sich auch noch zuletzt, wo die Urne niedergelassen wurde, quergestellt hat.
Da haben wir auch mehrere Freunde von ihm gesagt, das hätte ihm gefallen. Genau dieser Moment, aber auch insgesamt die ganze Beerdigung.
Es gab ja dann auch die Frage der Erbschaft.
Max Buhn hat jede Menge Schulden mit ins Grab genommen. Die ganzen Schulden, die ihn in den letzten Monaten so das Leben schwer gemacht haben.
Das war wirklich so gewesen, dass mein Sohn eine Steuerschuld von 500.000 Euro hatte. Und mir ist von dem Management geraten worden, auf jeden Fall die Erbschaft abzulehnen, was ich auch gemacht habe.
Weil es keine Erben gibt, beziehungsweise die Eltern das Erbe ausschlagen, werden einige Monate nach dem Tod seine Wertsachen in Berlin versteigert. Sein Fahrer Fedi bekommt das mit und fährt hin.
Und habe dann für kleines Geld einfach nur Andenken. Ein paar Bilder und goldene Schallplatten und einen kleinen Spiegel, dann so ein paar kleine Figuren. Für kleines Geld ersteigert. Und dann war dieses riesengroße Jailhouse-Fuckbed.
Jailhouse-Fuckbed, Da muss ich dann doch nochmal kurz nachfragen.
Das sieht aus wie ein Knastbett und hatte aber 1,80 auf 2 Meter, wie so ein Bett so ist. Und da waren Handschellen. Das wird geliefert mit Handschellen an diesen Stangen, an diesen Eisenstangen. Und ich weiß, dass dieses Bett auf jeden Fall einiges erlebt hat. Und dann sehe ich dieses Bett da. Und dann sagte dann dieser Auktionator, der da rumgemacht hatte, ja, hier das Bett und so, wir fangen mal an bei, ich glaube, 50 Mark oder so. Das wollte aber keiner haben. Und ich stehe halt da mit mehr oder weniger Tränen in den Augen und sehe diese ganzen Sachen, die ich miterlebt habe, wie sie gekauft wurden, wie sie aufgebaut wurden, wo sie herkamen, ob der Spiegel aus Mexiko war oder das daher war. Das war dann schon hart.
Anne, jetzt haben wir ja eine ganz schöne Achterbahnfahrt durch Mark Spoons Leben hinter uns.
Das stimmt. Viele Höhen, viele Tiefen. Aber was bleibt, ist natürlich seine wahnsinnige Kreativität mit Jemel Marr zusammen. Die Hinterlassenschaft, die Lieder, die Songs, die Alben. Das ist ja einfach Wahnsinn. Für Freunde, für Fans, für uns jetzt in der jetzigen Zeit.
Ja, Dance-Musik ist ja wieder total angesagt.
Komplett. Und man bearbeitet ja jetzt gerade auch wieder diese Songs. Ich bin jetzt auch inspiriert. Ich werde wahrscheinlich mich da mal an ein paar Tracks von den beiden ranwagen, auf jeden Fall. Und ich finde einfach, das, was er wollte, quasi sein Leben als Rockstar zu beenden, was der Nachwelt zu hinterlassen, das hat er auf jeden Fall geschafft. Ich meine, wir widmen ihm jetzt hier einen Podcast.
Ja.
Und diese ganzen Storys sind auch filmreif. Ich würde mir auch vorstellen können, dass man das verfilmen könnte.
Mark Spoon, der Film, auf jeden Fall. Haben auch viele gesagt, unter anderem sein Fahrer Fedi. Boah, daraus müsste man eigentlich mal einen Film machen. Denn diese vielen, vielen Erinnerungen, die seine Freunde im Kopf haben von ihm. Von denen konnten wir natürlich jetzt nur ein paar erzählen, aber da gibt es noch viele, viele mehr. Und deswegen lebt er auch bei vielen anderen im Kopf weiter in diesen Erinnerungen, unter anderem eben bei seinem Fahrer Fedi.
Ich vermisse meinen Freund Markus seit knapp 18 Jahren sehr.
Ich frage mich manchmal, ob es irgendwas gegeben hätte, was diesen tragischen Verlauf von Markus Löffels Leben vielleicht in eine andere Richtung gelenkt hätte vorher.
So etwas habe ich auch Fedi Schuker zum Abschluss gefragt.
Vielleicht hätte der Markus auf die Couch gemusst und hätte mal sich psychologische Hilfe holen müssen. Das habe ich so noch nie einem gesagt.
Das war die Klappnahme mit Max Boon. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen früh im Grey, ab geht's. Und ihr seid immer noch alle viel zu ruhig.
Das war Rest in Excess, das kurze Leben von Techno-Legende Max Boon.
Von Felix Leibelt.
Und Anne Karolczak, aka Pretty Pink.
Wortaufnahmen: Ursula Putyra. Schnitt und Mischung: Stegermeister.
Dramaturgie und Realisation: Leonhard Koppelmann.
Redaktion Hessischer Rundfunk, Juliane Ort. Redaktion ARD Kultur, Kati Groll.
Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit ARD Kultur 2024.